Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Vor 14 Tagen habe ich darüber gesprochen, über das vorletzte Kapitel der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 21. Das Fortsetzungsthema für heute steht unter einem seltsamen Thema. Non plus ultra oder plus ultra? Was soll das bedeuten, fragt sich der eine oder andere. Ich kann diese Sprache nicht, das ist Latein. Was heißt das? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit der Offenbarung zu tun? Ich werde es euch gleich zeigen. Und zwar, das ist non plus ultra, wo diese Redewendung herkommt. Vielleicht ist schon jemand unter uns, der mal durchs Mittelmeer auf einem Schiff gefahren ist, nicht auf so einem Containerschiff, denn non plus ultra hat nichts mit dem Schiff zu tun, sondern da hinten sind Berge. Auf der linken Seite Afrika, ich glaube, es ist der Djebel Musa genannt, und rechts ist Europa, der Felsen von Gibraltar. Und vor mehr als 2000 Jahren bei den Griechen gab es den Mythos vom Herkules. Und dieser Herkules hat angeblich hier bei diesen beiden Bergen zwei Säulen aufgerichtet. Und auf diesen Säulen stand non plus ultra, also übersetzt aus dem Griechischen ins Lateinische. Ja. Und es bedeutete, hier ist das Ende der Welt. Nicht weiter, nichts drüber hinaus, wörtlich übersetzt. Ja. Von hier weg gibt es nichts mehr. Ende, Endstation, könnten wir sagen. Und als dann Kolumbus es doch wagte, hinauszusegeln und Amerika entdeckte und wieder zurückkam, hat er dem spanischen König Karl V. das berichtet. Und was hat der Karl gemacht? Er hat das Non gestrichen. Jetzt heißt es Plus Ultra. Und das ist das spanische Wappen. Und da seht ihr hier Plus Ultra, die zwei Säulen des Herkules. Es ist immer noch die Frage, was heißt das für uns? Was bedeutet das? Was will uns das sagen? Ich glaube, es will uns was sagen. Nämlich, es geht um unser Weltbild. Jeder von uns hat eine Vorstellung über sein Leben und über die Welt, über die größere Welt, in der wir eingebettet sind. Manche Leute sind dabei, dass sie sagen, non plus ultra ist für mich der Tod. Nachher gibt es nichts mehr. Ja? Da geht es nicht weiter darüber hinaus. Wenn mein Leben zu Ende ist, ich da 2 Meter unter dem Boden bin oder wie auch immer, das war's. Wenn das so ist, dann versucht man möglichst viel in dieses Leben hineinzupacken, oder? Denn ich habe nur diese eine Chance. Und so hat das Auswirkungen auf das Leben. Jemand anderer kann sagen, für mich gibt es auch ein Nonplusultra, nämlich eine Beziehung ist zu Ende gegangen. Hab das nicht gewollt, nicht gewünscht, aber wir stehen vor den Scherben einer Beziehung. Aus. Da geht es nicht mehr weiter. Wieder jemand anderer leidet vielleicht unter einer großen, schweren Krankheit oder hat von den Ärzten schon gehört, leider können wir ihnen nicht mehr weiterhelfen. Auch das ist ein Non-Plus-Ultra für Menschen. Ich bin davon überzeugt, die Bibel sagt uns, und wir werden ja diesen Text dann gleich lesen, das Non können wir streichen. Es gibt ein plus ultra. Es geht weiter. Es geht weiter. Und selbst wenn diese Welt kaputt geht, das war das Thema letztes Mal, und da heißt es ja tatsächlich, ich gebe hier die Punkte, die ich damals vor 14 Tagen gesagt habe, diese Welt, unsere schöne, gute Welt, wird vergehen, hat Jesus gesagt, haben alle Apostel gesagt, die Bibel sagt das. Gott wird einmal den Stecker ziehen. Diese Welt wird vergehen, aber nicht non plus ultra, sondern plus ultra, es geht weiter. Gott schafft etwas ganz Neues, eine neue Welt, auf der Gerechtigkeit wohnt, eine neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt. Und der Himmel kommt auf die Erde, und genau mit dem Punkt werden wir uns jetzt gleich befassen. Und Gott lädt dich ein, in dieser neuen Welt, die er schafft, dabei zu sein. Wir haben am Schluss diesen Ausspruch der Bibel noch angeschaut, nämlich, dass Christen immer davon zehren, dass dieser Gott in unser Leben hineinspricht, dass sein gutes Wort uns trifft, wenn wir es brauchen, und dass die Kräfte der kommenden Zeit, die Kräfte der neuen Welt schon jetzt immer wieder zeichenhaft zu spüren sind. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist schmecken. Wir können es schmecken. Und deswegen ist jetzt meine Frage, was hast du vor 14 Tagen oder seitdem geschmeckt? Da ist niemand gekommen. Ist wirklich niemand da, der das sagen kann. Wenn jemand da ist, dann komm jetzt sofort und sag bitte einfach ganz kurz, komm drauf, Katrin. Genau, was der Herr dir gesagt oder getan hat.
Es ist so wenig oder klein, dass ich denke, ich will es nicht sagen, aber mein Wunsch ist so stark, dass ich einfach für Gott Licht und Salz bin, dort wo ich arbeite, wo ich lebe. Und in den letzten zwei Wochen habe ich einfach die Möglichkeit gehabt, öfters über Gott zu sprechen oder mit Menschen über Gott zu reden, zu fragen, wie geht es dir nach dem Autounfall, wo du fast gestorben wärst und so Sachen. Aber es ist, ich habe so eine Sehnsucht nach Gott einfach gekriegt wieder, so eine Sehnsucht nach Bibellesen, Sehnsucht mit Menschen darüber zu sprechen und ihm die kleinsten Kleinigkeiten hinzulegen und dann zu sehen, wow, Gott, lasst mir gerade ein Buch wichtig werden, das für mich gerade ein wichtiges Thema ist und solche Sachen. Also es wirkt so klein, aber ich weiß, dass Gott wirkt. Er schenkt mir mehr Sehnsucht wieder nach sich, nach Liebe zu anderen Menschen, und es ist so anders trotzdem. Es wirkt so wenig und so klein, aber Gott wirkt bei den Kleinigkeiten, und ich wünsche mir, dass das noch mehr wird. Also Sehnsucht noch mehr.
Ja, danke. Ist noch jemand? Eine Chance? Zack, zack, schneller, schneller. Keine Zeit zu verlieren da. David?
Es hat mich ermutigt, weil es nur so wenig ist. Es war jetzt für mich jetzt auch nicht so mitten in der Arbeit, dieses so spricht der Herr und es donnert und es blitzt. Nein, sowas nicht. Aber es war vor allem dieser unglaubliche Durst, nachdem dass Gott immer wieder sagt, dass ich immer wieder den Weg zu Gott gesucht habe über das, was ich tue. Immer wieder und eigentlich von meiner Persönlichkeit her nicht wegkomme von dem, dass ich sage, hey, da ist ein gewisser Mangel, da ist irgendwie fehlt noch was in dieser Beziehung zu Gott. Und immer wieder komme ich an den Punkt, dass ich sage, okay, ich gebe jetzt nur dem das Evangelium und ich tue nur das und ich tue nur das, aber letzte Woche in der Arbeit einfach bin ich komplett aufgestanden und habe dann einfach wirklich wie ausgeschrieben den Satz gehabt. Es ist mein Herz, und das habe ich einfach jetzt in den letzten Wochen so verstehen dürfen, dass Gott mein Herz liebt und verändern will und es einem um mich geht, wirklich nur um mich. Und ja, das war so unglaublich. Und jetzt suche ich gerade nach diesem Spruch eben, also wie David eben, ein Mann geschaffen nach Gottes Herz. Und das versuche ich gerade ein bisschen zu erreichen, beziehungsweise mich so zu verändern lassen, dass Gott genau so in meinem Leben wirkt und diese Beziehung, dass ich genau diese Beziehung zu ihm habe, wie David es gehabt hat.
Ich mache jetzt weiter im Bibeltext, wo ich quasi letztes Mal aufgehört habe, beziehungsweise ich habe einen Vers letztes Mal übersprungen, und mit dem setze ich jetzt fort. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und dann in Vers 9 weiter. Nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir und sagte, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Meine Güte, ist das irgendwie verwirrend? Eine Stadt und dann Braut, ja? Bleiben wir mal bei der Braut stehen. Und die Frage ist einfach, wovon spricht dieses Bild? Und wenn ich das richtig verstehe, dann spricht das Bild von Liebe, von einer Liebesbeziehung. Ich glaube, alle gehen davon aus, normalerweise, wenn zwei heiraten, dann tun sie das, weil sie sich gern haben und ja, einfach alles teilen wollen und so weiter, dass sie sich lieben. Hier aber ist die Braut das neue Jerusalem und der Bräutigam ist das Lamm, ein Bibelcode für Jesus. Jesus ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Also es geht um eine Beziehung, um eine Liebesbeziehung zwischen Gott, Jesus und den Menschen. Und zwar den Menschen, die hier bezeichnet werden als die Braut, als das neue Jerusalem. Wenn man ins Alte Testament zurückgeht, in den ersten Teil der Bibel, dann merkt man schon, Gott hat sich ein Volk erwählt durch Abraham. Er hat sich einen Mann auserkoren und gesagt, aus dir mache ich ein Volk, nämlich das Volk Israel, die Juden. Aus dir mache ich ein Volk und durch dieses Volk will ich die ganze Welt segnen. Und genau das hat er gemacht. Und er hat mit diesem Volk Israel einen Bund geschlossen. Und er hat gesagt, du bist meine Frau sozusagen, ich bin dein Mann, es geht um Treue. Israel war nicht immer treu. Sie haben andere Götter angebetet und damit den Bund gebrochen mit Gott sozusagen, von ihrer Seite die Treue gebrochen. Aber Gott ist treu. Und im Neuen Testament lesen wir dasselbe, nämlich, dass Jesus davon spricht, dass er eine Braut hat. Und er kommt, um diese Braut auch mal zu sich zu holen. Also es geht um eine Liebesbeziehung zwischen Gott und uns Menschen. Wir dürfen Empfänger sein. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, heißt es einmal in einem Brief des Johannes. Gott hat uns zuerst geliebt. Jesus, und das ist das, wo wir das erkennen können am allerdeutlichsten, Gott wird Mensch in Jesus Christus und lässt sich dann, obwohl er nicht müsste, an unserer Stelle kreuzigen und damit die Sünde der Welt wegtragen. Wenn das nicht Liebe ist, was ist dann Liebe? Er wurde Diener, er stieg hinunter bis zum Tod am Kreuz. Und Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag, Ostern ist ja noch nicht so lange her, und hat das bestätigt. Jesus lebt in einem neuen Körper. Und dieses neue Jerusalem spricht davon, von dieser Liebesbeziehung, um die es geht. Aber lesen wir weiter. Die Stadt war von einer mächtigen hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, an denen 12 Engel Wache hielten, und auf denen 12 Namen standen, die Namen der 12 Stämme Israels. Die Zahl 12 kommt in dem Text und überhaupt in der Bibel sehr oft vor. Abraham, Isaak, Jakob. Jakob hatte 12 Söhne. Jakob bekam den Namen Israel von Gott. Und deswegen steht diese 12-Zahl für das Volk Israel, für die Juden. 3 Tore gingen nach Osten, 3 nach Norden, 3 nach Süden und 3 nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen. Die Namen der 12 Apostel des Lammes, also Jesu. Jesus hat ganz bewusst 12 ausgewählt von seinen Jüngern, mit ihm zu sein, die 3 Jahre, alles mit ihm zu erleben. Nicht 10 und nicht 15, und, ja, sondern 12. Und damit hat er signalisiert, das ist in der Linie Israels. Hier geht es nicht um eine neue Religion. Hier geht es um die Erfüllung dessen, was Gott schon immer geplant hatte. Ein Volk zu sammeln, das er erlöst hat, das Gott kennt, das Gott liebt von ganzem Herzen und das ihm folgt in dieser Welt. Also die 12 Namen Israels, 12 Namen der Stämme Israels, die 12 Namen der Apostel, und damit zeigt diese Stadt, das neue Jerusalem, an, wer da drinnen sein wird. Und zwar diejenigen, die diese Erwählung auch angenommen haben, die zum Glauben gekommen sind. Es geht nämlich um eine Herzensangelegenheit und nicht um eine äußere Religion. Ich glaube, dass dazu auch Menschen gehören, die nicht das Vorrecht hatten, überhaupt auf die Welt zu kommen. Kinder, die im Mutterleib gestorben sind, Kinder. Gibt es ein Alter, irgendwann, das wissen wir nicht genau, wann das ist, vielleicht die Juden haben es bei 12 angesetzt, in der modernen Welt, in Österreich ist 14 die Religionsmündigkeit. Irgendwann hört man auf, Kind zu sein und ist so erwachsen, dass man für Entscheidungen auch zur Rechenschaft gezogen werden kann. Nach meinem Verständnis, denn es so steht das nirgendwo in der Bibel, aber nach meinem Verständnis sind Kinder bis zu diesem Alter der Rechenschaftsmöglichkeit eingeschlossen in den Tod Jesu und erlöst und werden in diesem neuen Jerusalem sein. Und ich glaube dann nicht mehr als Kinder, sondern einfach in ihrem besten Alter. Lesen wir weiter. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich. Sie war quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab. Sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es je 12.000 Stadien. Haben wir wieder die 12 mal 1.000. Und umgerechnet auf unser modernes Maß hat die Stadt 2220 Kilometer Länge und Breite und Höhe. Und ich greife vor auf einen Vers: Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und ein Künstler hat das einfach mal so als diesen goldenen Würfel dargestellt. Das neue Jerusalem, diese Stadt Gottes, hat keinen Tempel drinnen. Warum nicht? Weil sie selbst als Ganzes der Tempel Gottes ist. Ja, nicht nur der Tempel, sondern das Allerheiligste im Tempel. Bibelleser wissen, in dem Tempel, den es gab in Israel, gab es eine Zone, das Heiligtum. Da gingen die Priester jeden Tag hinein und haben da ihre Sachen verrichtet. Und dann gab es einen Vorhang und hinter dem Vorhang war das Allerheiligste. Und in dieses Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hinein, mit Blut von einem Tier. Und das ist nach wie vor der Tag Yom Kippur für die Juden, der allerheiligste, wichtigste Tag für sie. Also das neue Jerusalem, diese Stadt, die auf die Erde herabkommt, hat Würfelform und damit die Ausdehnung, die Maße des Allerheiligsten. Und das heißt, da wohnt Gott, da wohnt er wirklich. Und sein Volk wohnt auch drin, denn die Stadt ist gleichzeitig die Braut. Das sind alle Erlösten aller Zeiten. Gott ist da, Gott ist in ihrer Mitte. Dass es nicht wirklich buchstäblich zu verstehen ist, zeigt diese Fotomontage von mir. Würde da so ein großer Würfel draufstehen, selbst die neue Erde würde zu eiern beginnen, glaube ich. Aber so wird es nicht sein. Da wird nichts eiern. Gott wird das so machen, wie es ist, wie es sein soll und wird. Aber wir stoßen da sowieso an Grenzen unseres Verstandes und der Vorstellung. Weiter. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wer aufgepasst hat, der wird gemerkt haben, das habe ich letztes Mal schon gelesen, weil das in den ersten Versen des Kapitels drin stand, aber ich dachte, das passt hier noch einfach mal so gut rein. Diese Stadt ist das Daheim für dich und für mich, das Gott vorbereitet hat, die Gott vorbereitet hat. Das wirkliche Zuhause. Die wirkliche Heimat. Abraham, der Stammvater Israels, von ihm heißt es im Hebräerbrief, er hat ja sein ganzes Leben im Zelt gewohnt, in Zelten. Er ist rumgezogen da in dem Gebiet des heutigen Israels. Und Gott hat gesagt, das Land gebe ich dir. Und von ihm heißt es, er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Abraham hat darauf gewartet, auf diese Stadt. Wir warten auf diese Stadt. Wenn ein Christ, der im wirklichen Herzensglauben an Jesus stirbt, dann geht er heim. Dann geht er heim zum Vater. Dann geht er heim zu Jesus. Allerdings noch ohne Auferstehungskörper. Denn den Körper, den neuen, den gibt es erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber es geht hier um unsere letzte, wahre, wirkliche Heimat. Das Daheim. Ich weiß, unter uns sind Menschen, wenn sie das Wort Daheim hören, geht es ihnen nicht gut. Weil sie keine schöne Kindheit gehabt haben. Weil daheim vielleicht Schläge bedeutet hat, Missbrauch, einfach nichts Schönes. Aber ich sage dir, wenn das dich betrifft, du hast trotzdem eine Vorstellung von wie es sein soll, oder? Du hast eine Sehnsucht danach, wo zu sein, wo du total angenommen bist, wo du geliebt bist, wo du nicht kritisiert wirst, wo andere da sind, die dich mögen und gerne bei dir sind, wo es einfach gut ist. Und das ist das neue Jerusalem. Das ist der Himmel der Himmel. Und Gott möchte, dass du dort bist. Lesen wir weiter. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug, nach menschlichem Maß gerechnet, dem Maß, das der Engel verwendete, 144 Ellen, also wieder 12 mal 12, 70 Meter nach menschlichem Maß. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein Lapislazuli, der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Saphir und der zwölfte ein Amethyst. Also ich bin überhaupt kein Mineraliensammler. Ich weiß, hier in diesem Raum gibt es einmal im Jahr die Mineralienschau. Da sind die Fachleute, die kennen all diese Zungenbrecher, weil sie die Steine haben und selber ausgebuddelt haben. Die werden heute begeistert. Ja, und da merken wir einfach, Gott gebraucht diese Bilder von dem, was jetzt auf dieser Erde einfach was wert ist und schön ist. Ja, Gold und Edelsteine noch und noch, um das zu beschreiben, was mit menschlichen Worten ja gar nicht beschrieben werden kann. Weil das wird besser sein, höher sein, herrlicher sein, toller sein, als wir uns vorstellen können. Da geht's weiter. Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist Jesus, das Lamm. Jesus hat hier auf Erden schon gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und übrigens, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens auch haben. Wer Jesus jetzt anfängt zu folgen, hat dieses Vorrecht, dass er immer wieder von Gott was gezeigt bekommt, dass er weiß, wie es weitergeht, so wie wir es von der Katrin vorhin gehört haben und so weiter. Also Jesus ist das Licht. Es geht in dem neuen Jerusalem um Jesu, um Gottes Herrlichkeit. Die Stadt des Lichts, die Stadt der Liebe, die Stadt der Annahme. Jesus ist die Leuchte im neuen Jerusalem. Und es dreht sich auch alles um Gott, den Vater, um den Sohn Jesus auf dem Thron, heißt es. Und wo ist der Heilige Geist? Der kommt auch vor. Aber Geist hat immer so den, ist nicht so greifbar, aber dennoch erlebbar und spürbar. Um den Thron ist immerwährend die Anbetung. Und das ist einfach, wir können nicht anders, als diesem Gott die Ehre zu geben und ihn zu bewundern, der so gut ist, der so viel für uns gemacht hat, der so herrlich ist. Es gibt allerdings auch eine Grenze und die kommt in den nächsten Versen zum Vorschein. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Also totale Sicherheit. Es gibt keine Gefahr mehr. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber die Grenze ist hier. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Die große Frage ist dann natürlich, wie komme ich da auf diese Liste? Oder? Wie komme ich auf diese Liste? Du kommst auf die Liste, indem du dich bei Jesus meldest. Den Namen Jesus anrufst und sagst: Jesus, du hast alles für mich getan. Ich nehme das an. Ich weiß, dass ich keine reine weiße Weste habe. Es hat eine Sünde gebraucht, um die ersten Menschen aus dem Paradies zu schleudern, den Tod zu bringen. Eine Sünde. In der Bibel steht, wer ein Gebot gebrochen hat, hat alle sozusagen übertreten. Ja? Also das ist die Grenze. Wenn hier jemand ist, der sagt, ich habe noch nie gesündigt, dann irrst du dich. Ist nicht wahr. Ja? Wir brauchen Vergebung und die Gnade Gottes. Und die gibt er gerne. Und sie hat eine Adresse. Wir dürfen zu Jesus kommen. Komm. Also am Ende der Offenbarung, ich lese gleich noch einen Vers, ja, gehen wir gleich zu dem. Hier. Nachdem die ganzen Visionen für den Johannes, der das bekommen, gezeigt bekommen hatte, vorbei waren, ist er vor diesem Engel mal niedergesackt, der ihm das alles gezeigt hat. Und er hat gesagt, hey, bete Gott an, nicht mich. Also wir beten nicht zu Engeln, wir beten sie schon gar nicht an. Aber dann hat er eine Stimme gehört nochmal. Und da heißt es, der Geist Gottes und die Braut, also die Erlösten, rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wollen wir das mal tun? Alle haben es gehört. Also, 1, 2, 3, komm! Jeder darf kommen, der das hört. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Egal, wenn du dir selber nicht vergeben kannst für etwas, er vergibt dir. Und er wird es dir sagen und dann wirst du in der Lage sein, dir auch selbst zu vergeben. Und er wird dir helfen, anderen zu vergeben. Und ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich lese noch ein paar Verse von Kapitel 22, die sich anschließen. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Ja, er verkleidet sich ein bisschen. Er bringt das Wasser, er ist das Leben, der Lebensstrom. Aber wir können ihn nicht packen. Und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Da habe ich die Folie gehabt, eine Geschichte. Warum? Weil das ist die Geschichte von den ersten Seiten der Bibel, wo von der Schöpfung, vom Paradies die Rede ist. Da ist vom Baum des Lebens die Rede. Ja, und so weiter. Ihr kennt das. Und jetzt am Ende, das letzte Kapitel, ist wieder davon die Rede. Es ist eine große Geschichte. Und da heißt es dann noch, und dann zeige ich noch eine interessante Folie, sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Es ist eine Geschichte. Das hat jemand schlauer erforscht. Diese ganzen Linien, die ihr da seht, das sind 63.779 Linien vom ersten Buch der Bibel, Genesis, bis zum letzten Buch der Bibel, Offenbarung, nämlich alle Stellen, wo von, also zum Beispiel jetzt Offenbarung, da gibt es Querverbindungen zurück ins Alte Testament und so weiter, so Querverweise. Ja. Ist einfach nur eine grafische Versinnbildlichung davon, dass die ganze Bibel eine Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte Gottes mit den Menschen, und es ist eine Liebesgeschichte. Und es beginnt in einem Garten und es hört auf in einer Megacity mit Garten. Und dazwischen sind wir noch auf der Zeitlinie. Ja, aber wir gehen dahin. Das wird kommen. Absolut kommen. Ich schließe. Ist es non plus ultra oder plus ultra? Das war die Frage am Anfang. Ich würde sagen, kann es sein, dass es beides ist? Plus ultra heißt, es geht auf alle Fälle weiter. Es geht nach dem Tod weiter, es geht nach dem Weltuntergang weiter, ja, in eine neue Welt. Gott wird das machen, nicht wir. Es geht weiter. Es geht auch weiter für dich, für dein persönliches Nonplusultra, wenn du Gott eine Chance gibst. Lad ihn ein. Gib ihm dein Leben. Es gibt so viele Christen unter uns, die das bezeugen können, wie das ihr Leben verändert hat. Diese eine Entscheidung ist die wichtigste, ist noch wichtiger als wen ich heirate, welchen Beruf ich ergreife und was immer. Aber wenn wir dann dort sind, in diesem neuen Jerusalem, dann würde ich sagen, dann haben wir das Nonplusultra erreicht, zumindest im modernen Sinn unseres Wortes, nämlich unübertrefflich. Aber dass es da noch Überraschungen gibt, wie großartig diese neue Welt Gottes sein wird, das glaube ich auf alle Fälle. Paulus hat mal geschrieben, und damit bin ich wirklich am Ende, was kein Auge gesehen hat und in keines Menschen Herz gekommen ist und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Liebesgeschichte, von der du uns wissen lässt, durch dein Wort. Du bist der Gott, der Mensch wurde. Du bist der Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass du bereit warst, alles zu geben, damit wir für immer in deiner Gegenwart sein können. Ich danke dir für diese herrliche, wunderbare Hoffnung, die unüberbietbar ist. Ich danke dir, Herr, dass du uns daran teilhaben lässt, wenn wir mit dir gehen, wenn wir zu dir kommen, wenn wir uns beschenken lassen, wenn wir einsteigen. Danke, Jesus. Herr, ich bete, dass du uns diese Hoffnung tief ins Herz schreibst, jedem, der hier ist, dass du mit uns gehst, weiter in diesen Tag hinein. Ich preise deinen Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.